Eine neue Folge Fokus Assistenz und ich freue mich riesig, denn ich habe einen ganz tollen Gast, denn ich habe Katja Schleicher heute im Podcaststudio. Katja ist Speaker Coach, internationale Kommunikationsexpertin und eine der gefragtesten Rhetoriktrainerinnen Europas, denn sie arbeitet auf mehreren Sprachen. Und sie unterstützt Executives, Speaker und Speakerinnen, Führungskräfte, vor allem in herausfordernden Gesprächssituationen. Sie ist vor allem auch für mich bekannt für diese Klarheit und Schlagfertigkeit, die sie hat. Und da werden wir bestimmt heute einiges mitnehmen können. Sie bringt fundierte Expertise in Storytelling, Rhetorik und der interkulturellen Kommunikation mit. Und was uns auf jeden Fall vereint, ist, wir haben beide den Anspruch, Personen darin zu stärken, ihre Rolle sichtbar zu machen. Entweder mit Stimme und vor allem auch mit Haltung. Und heute schauen wir natürlich mit dem Fokus auf die Assistenz, wie Assistenzen unter Druck klar bleiben können und das nach innen und nach außen. Katja, wenn du noch irgendwas zu ergänzen hast, was dir wichtig ist, dann herzlich willkommen in diesem Podcast und ich freue mich auf unser Gespräch dazu.
Ja, Mensch, herzlich willkommen auch an dich als Podcast-Host und ihr liebe Assistentinnen und liebe Assistentinnen Tenten da draußen.
Wir machen aber auch mal noch das Entweder-Oder als Vorstellung, ja, damit wir einfach noch mehr erstmal wissen, wer bist du, bevor wir zu den Assistenzen kommen. Ich habe mir ein paar Fragen für dich überlegt und Du bist eingeladen, wirklich ganz spontan und kurz zu antworten, was spricht dich mehr an? Bist du bereit?
Wann ist mein zweiter Vorname, bitte?
Kaffee oder Tee?
Tee.
Meer oder Berge?
Will ich nie entscheiden, darf ich nicht entscheiden. Es gibt nicht eins ohne das andere. Never, never.
Bühne oder Bildschirm?
Bühne.
Struktur oder Spontanität?
Struktur.
Laut denken oder leise sortieren?
Laut denken.
Direkt ansprechen oder erstmal beobachten?
Direkt ansprechen.
Perfekt. Ich glaube, mindestens die Hälfte der Fragen hätte ich für dich genauso beantwortet. Deswegen passt das ganz gut. Und du hast ja gerade...
Ich freue mich, dass du diese Frage stellst mit dem laut denken oder leise strukturieren. Ich finde das gerade auch für den Assistenzbereich was super Wichtiges, das mal für sich selber zu reflektieren. Ja. Wie bin ich denn da? Bin ich jemand, wir sagen das in der Kommunikation in der Tat so, bist du einer von denen, die beim Sprechen, den Gedanken entwickeln und fertig machen oder gehörst du zu denen, die das erstmal für sich in-house quasi im Kopf strukturieren und dann sagen, es gibt ja hier nicht gut oder schlecht. Ne? Diese Wertung ist meines Erachtens völlig verkehrt. Also sagen, nee, bei mir ist es so und manchmal hilft das besser und manchmal hilft das andere besser.
Genau, es ist ja kein gut oder schlecht oder richtig oder falsch, sondern so unterschiedlich sind wir. Und ich kann da auch das Beispiel bringen, unsere gute Freundin Sophie Rickmann, die bekennende Sprechdenkerin. Also sie muss Sachen immer aussprechen, du genauso. Und ich muss aber erstmal im Kopf sortieren, ehe ich das ausspreche. Und das ist weder das eine ist nicht schlechter als das andere. Aber, liebe Zuhörende, ihr seid auch eingeladen, das einmal für euch zu reflektieren. Was ist denn eher eure Persönlichkeit?
Ich denke euch gleich noch einen Satz hinten dran. Wenn ihr also jetzt wie du, ne, sagst ja, ich muss erstmal strukturieren, dann gehört zum Kommentar, wenn du also mit Leuten in Kontakt kommst, die jetzt von dir erwarten, dass du irgendwas lieferst, du aber sagst, ich muss es erstmal intern für mich mal strukturieren, dann heißt der Satz, gib mir bitte einen Moment, um meine Gedanken zu strukturieren. Für die anderen, also für die Katjas und die Sophies, die bekennende Sprechdenker sind, da könnte so ein Satz heißen, ich nehme sie mal mit in meine Gedankenwelt.
Ja.
Damit, aber der Gedanke ist, bei beidem bist du im Grunde genommen wie so ein Kommentar zu deinem eigenen Tun.
Ja.
Und das nimmt oftmals die Spitze weg des Unverständnisses. Warum sagten die nichts?
Genau, sie antwortet ja gar nicht. Oh, sie ist so langsam in dem, wie sie antwortet.
Sie ist völlig beschäftigt, nur auf einem anderen Kanal, den du gerade nicht siehst oder hörst. Und auf der anderen Seite, für die jetzt eben, ein Sprechdenker, immer so, mein Gott, müssen die immer das erste Wort haben? Warum müssen die immer labern? Weil die Sprechdenker sind.
Ja. Definitiv.
Beides ist, wenn du jetzt jemand bist, der jetzt sagt, okay, ich nehme dich jetzt erstmal mit und dann hilft es dem anderen, die Chance zu geben und zu sagen, okay, und geben Sie mir diese 2 Minuten, um meinen Blurb abzulassen und dann gehen wir in die Fragen. Oder eben umgedreht, geben Sie mir 2 Minuten, um meine Gedanken zu sortieren und dann gehen wir in den Blurb. Weil damit sprichst du kommunikativ immer die Einladung aus, für den anderen mitzumachen.
Genau.
Aber eben nicht sofort.
Ja.
Das ist der Unterschied. Das Timing ist einfach ein anderes, aber es ist nicht besser oder schlechter.
Ja, und man weiß auch sofort, woran man ist in dem Moment. Ne? Also es liegt nicht an dem Gegenüber, sondern ich muss meine Gedanken erstmal strukturieren und dann kann ich gezielt Fragen stellen. Während eine Katja sagt, ich spreche das jetzt mal alles aus und dann gucken wir mal, was wir daraus machen.
Gucken wir das mal gemeinsam.
Auf den genau. Tisch.
Ja, ja, so ist es, so ist es.
Ja. Ja.
Wir verbinden das eine Sprechdenken natürlich häufiger mit Extrovertiertheit. Ich warne davor, das ist nicht immer so. Und das andere mit Introvertiertheit, auch das ist nicht immer so. Diese Zuschreibungen funktionieren nicht hundertprozentig. Und übrigens auch die Wertung nicht dahinter. Ja, oh, das ist ja ein Extrovertierter oder eine Extrovertierte, die kann ich auf eine Bühne stellen.
Ja.
Diese Schlussfolgerungen funktionieren auch nicht. Es gibt eine Menge introvertierte Leute, die auf allen Bühnen dieser Welt fantastisch funktionieren und Extrovertierte, denen auf der Bühne alles versagt. Ja, also auch da Vorsicht mit Wertungen.
Absolut. Und auch da, ich bringe auch gern so meine Geschichten mit rein. Also ich bin, glaube ich, so eine Mischung aus beiden, so ein bisschen. Wenn ich in meiner Expertise bin, kann ich sehr extrovertiert sein. Wenn ich nicht in meiner Expertise bin, bin ich sehr introvertiert. Aber ich habe mir natürlich irgendwie Strategien überlegt, um sichtbar zu werden. Ne? Also ich kann auf Bühnen gehen, ich muss es aber für mich vorbereiten. Du könntest mich jetzt nicht, Saskia, stell dich jetzt mal dahin und sag genau zu dem Thema was. Ja. Könnte ich nicht, ich brauche die Vorbereitung für mich.
Ja.
Ja.
Ist übrigens bei allen so. Also der Satz, den ich hier wirklich wahnsinnig gerne zitiere, den schreibt man Mick Jagger zu. Thomas Gottschalk hat ihn irgendwann mal gekapert. Man kann kein Ass aus dem Ärmel zaubern, wenn man nicht vorher eins reingetan hat.
Mhm.
Das ist ja diese Idee von der Spontanität, dass ich jetzt mich auf eine Bühne stelle und von was erzähle, die ist kompletter Kokolores. Das gibt es überhaupt nicht. Also jeder gute Comedian, ja, wo man denkt, oh, die Punchline, die kam aber jetzt spontan, die ist geübt, 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 geübt. Also wer mag, der geht mal bitte zu einem Comedy-Tryout. Das ist wirklich eine der härtesten Geschichten, dass man mal einem Comedian zuschaut, wie er sein Programm übt.
Stimmt.
Ja, ihr guckt, wie ist das Timing, wie muss die Punchline noch einen Atemzug später kommen oder nicht. Niemand stellt sich hin auf eine Bühne und redet über irgendwas. Nein.
Ja.
Nein. Das ist also... Das kann ich nun wirklich aus eigener Erfahrung mit meinen Kunden sagen, niemand macht das, niemand, die üben alle, die bereiten alle vor, unterschiedlich lang, unterschiedlich intensiv und na klar bin ich eher bereit, über ein Thema schneller zu sprechen, wenn ich damit den lieben langen Tag beschäftigt bin, klar, aber dieser Moment, ich stelle mich spontan auf eine Bühne, die, was ja übrigens für viele auch die größte Angst ist, das gibt es nicht. Niemand stellt sich spontan auf eine Bühne. Niemand. Das gibt's nicht.
So, gerade auch Assistenzen werden jetzt denken, ich stelle mich bestimmt nicht auf irgendeine Bühne, weil das meist ja dann die Führungskräfte machen und wir die Sachen vorbereiten. Aber was natürlich ganz oft bei uns Assistenzen passiert, ist, dass wir einfach enormen Druck verspüren, weil wir setzen ja für andere um. Wir bekommen teilweise ja den Druck auch einfach weitergegeben von anderen Personen. Was bedeutet für dich jetzt vor allem aus der Rolle der Assistenz raus, kommunizieren unter Druck? Weil das ist ja so unser Hauptthema von der heutigen Folge. Und warum ist es für die Assistenzen so ein wichtiges Thema?
Naja, wichtig, ich sortiere das mal laut. Ich spreche Ich sortiere das mal laut. Der Druck ist ja immer was, was man auch annimmt. Also ne, zu sagen, ich möchte gut sein in dem, was ich tue. Ich sehe Dinge, die der andere in dem Moment noch nicht sieht. Das heißt, Assistenten sehen ja oftmals schon sehr viel tiefer Risiken, Probleme. Die sagen, Moment, das geht gar nicht an dem Tag, weil da ist schon das und das und das und das. Die haben also oftmals auch so dieses große Picture. Dafür sind sie ja auch eingestellt. Dass sie genau wissen, nee, an dem Donnerstag, den 5., können wir den ganzen Tag gar nichts mehr regeln, weil der Tag sieht schon so und so und so aus. Und das verstärkt oftmals den Druck. Diese Komplexität im Kopf zu haben, dieses auf allen Hochzeiten tanzen, Die Bühne übrigens, das ist mein zweiter Punkt, die Bühne der Assistenz ist ja im Hintergrund, aber es ist doch deswegen genauso eine Bühne. Ja, nur weil der Scheinwerfer eine andere Farbe hat oder das Mikrofon anders aussieht, ist es trotzdem eine Bühne.
Ja.
Und dieses Jonglieren, dieses Gefühl zu haben, ich habe jetzt hier 5 oder 7 oder 8 Bälle in der Hand, kann man mit 8 Bällen jonglieren? Ich weiß es nicht, ich bin kein Jongleur. Das ist nämlich das, was Leute unter Druck setzt. So, und dann kommt noch was dazu, nämlich die Übersetzungsleistung des eigenen Verständnisses. Ich weiß, was an deinem Tag los ist und wer da noch draußen geparkt steht. Und das dann auf eine Art und Weise zurückzuspielen, dass alle, die das wissen müssen, der Vorgesetzte, die Führungskraft oder eben auch das Team, dass die sich dann nicht überfordert fühlen. Das heißt, ich muss es für die wieder zurückchunken. Und das ist kompliziert. Und das setzt gerade Assistenzen oftmals unter Druck. Auf der einen Seite die Breite zu haben und auf der anderen Seite aber nur genau so viel zurückgeben zu dürfen, damit es die anderen auch gut verstehen, dass jeder genauso viel weiß, wie er wissen muss, aber nicht überfordert ist.
Ich habe das auch oft erlebt, also mit meinen Führungskräften, die dann sofort im Gespräch gesagt haben, ja, Saskia muss erstmal gucken, ob ich da überhaupt Zeit habe. Ja. Und damit war der Druck aber weg, weil ich hatte dann die Gelegenheit, ich wurde nicht unter Druck gesetzt zum Thema, wir kriegen das dann bestimmt noch in KW so und so hin. Und ich denke im Kopf schon, oh mein Gott, wie? Wie sollen wir das machen?
So ist es. Und das ist natürlich sehr hilfreich, ne? Wenn du also auch von der Führungskraft entsprechend enabled wirst, als Mensch, lassen Sie erstmal schauen oder sagst ja, guckt mal, was geht, wohl wissend, dass, was ja ganz häufig ist, dieses Bottleneck-Assistenz wird ja von externen Kräften oftmals auch so unwillig angenommen, weil man Schiss hat, dass man nicht durchkommt. Ja? Das ist ja die größte Angst des Externen, der Dienstleister oder der Kunden oder wer auch immer. Dass die Assistenz wird als Bottleneck gesehen, so unter dem Motto, die lässt mich nicht zu dem oder der durch. Wenn man aber das Gefühl bekommt von der Führungskraft, sagt, pass mal auf, Saskia regelt das in unserem Sinne, dann baust du ein Vertrauen auf und dann weißt du, nee, die Person, die wird mich jetzt hier nicht ausschließen, weil sie mich nicht leiden kann, sondern die wird mir und der Absicht, die ich jetzt mit der Person, mit der ich arbeiten will im Haus, da wird die das Beste Gemeinsame finden. Und dann ist die Summe der Einzelteile auf jeden Fall ein Beitrag zum großen Ganzen. Ja, wenn man immer das nur das eine sieht, sagt, das bin jetzt ich, das ist die Führungskraft, das ist die Assistenz, dann sieht das so nebeneinander, so siloartig aus. Wenn du aber das Gefühl vermitteln kannst als Assistenz, ich bin hier Teil eines größeren Ganzen, dann wird das sehr, sehr hilfreich, auch für die, die da eben übrigens auch unter Druck anrufen. Ja, ich rufe ja bei der Assistenz an, weil ich in meinem Fall zum Beispiel, ich organisiere Trainings- oder Coaching-Termine oder Vorbereitungstermine, ja, so, das, und dann ist ganz, ganz wichtig, dass wir zum Beispiel fest, ich brauche meine, die Führungskräfte, mit denen ich arbeite, ich brauche die immer im vollsten Zustand ihrer geistigen Kräfte. Ich kann mit denen nicht trainieren, wenn die irgendwie am Tag ausgewrungen kommen, das wissen wir dann eben, und mit einer Assistenz kann ich dann sagen, du, lass uns das lieber morgens um 7 machen, als abends um 7. Aber da erwarte ich ja auch, dass die Assistenz mich versteht, mein Bedürfnis für die Führungskraft, mit der Führungskraft gut trainieren zu können und aber eben auch die Führungskraft versteht. Und dass die nicht sagt, ja, Frau Schleicher, jetzt müssen wir mal warten, wann wir sie denn da einreihen können. Da fühle ich mich natürlich total verarscht, kannst du dir vorstellen.
Ja, und dann geht natürlich der andere Weg los, dass du dann versuchst, über die Führungskraft zu spielen. Genau, aber... Also als Dienstleister, ne? Wenn du dann überlegst, ich komme da irgendwie nicht weiter. Was wäre denn jetzt, wenn ich jetzt Assistenz bin? Und ich habe es schon oft erlebt, dass dann doch kam meine Führungskraft und meinte, sagst du, den Termin habe ich schon organisiert, der habe ich jetzt da und da hingeschoben. Wie kann ich meiner Führungskraft sagen, dass das nicht funktioniert, dass das meine Arbeit noch schwerer macht, Katja? Was mache ich da?
Wirklich so viel Vertrauen mit deiner Führungskraft eben aufbaust, dass genau der Satz, den du vorhin gesagt hast, ich gucke mal, was Saskia für dich tun kann. dass die Führungskräfte wirklich mit gutem Gewissen und gutem Vertrauen sagen, ich bemühe mich da gar nicht mit.
Ja.
Ich lasse Saskia das regeln. Wenn dieses Gefühl entsteht, es ist natürlich schwierig, wenn die hintenrum hören, ja, da irgendwie jetzt nicht so eine tolle, oder es dauert ja ewig, oder sie handelt nach Gutdünken, oder er handelt nach Gutdünken. Uiuiuiui.
Dann wird's schwierig.
Dann lädst du das ein. Wenn du aber als Assistenz und als Führungskraft genau einlädst, zu sagen, du, die Assistenz ist der beste Platz. Dein Anliegen kann dort am schnellsten oder am besten bearbeitet werden, weil am umfassendsten Einsicht besteht. Ja, dann, aber das fragt natürlich, ja, dieses immer wieder eingeforderte Vertrauen.
Genau. Und halt wirklich delegieren zu können, ne? Die Sachen mit der Verantwortungsübergabe abgeben zu können und zu sagen, Thema Termine, ich kümmere mich da nicht drum. Das macht nur meine Assistenz und wenn ich da rumwische und irgendwas mache, ist nur noch Chaos. Das macht man lieber für alle Seiten nicht.
Ja. Delegieren ist eben in erster Instanz weg vom Micromanagement hin zum Vertrauen. Natürlich auch die Erwartungshaltung zu haben, dass im Falle eines Falles die Assistenz mit bestem Gewissen sagt, ich habe das für dich geregelt. Weil das beruhigt ja auch wieder. Also ich hatte selber mal eine Assistentin, die hat, wir nennen das in der Kommunikation, den Feedback-Loop schließen. Ja, wenn du jetzt, du bekommst, die Führungskraft gibt einen Auftrag, es ist irgendwas. Und dann ist es wichtig, dass du eben als Assistent auch zurückspiegelst und sagst, dann.
Ja.
Ist gemacht, ist erledigt. Dann nimmst du die Last von der Schulter.
Und das geht manchmal ganz einfach. Also ich mache es jetzt mit einer Führungskraft. Ich finde es ganz scheußlich, aber ich bekomme mal Aufgaben in Slack gestellt, was ich zu tun habe, obwohl wir auch ein Projektmanagement-Tool haben und sage, pack es bitte da rein. Aber ist okay, es ist in Slack. Ich reagiere mit einem Daumen hoch, dass ich es gelesen habe und ich hake ab mit einem Emoji, dass es erledigt ist. Dann weiß meine Führungskraft sofort, erstens, sie hat es vernommen, sie kümmert sich drum. Dann weiß er auch, ich frage sonst noch mal nach, wenn jetzt nichts kommt. Und sonst hake ich ab oder stelle eine Frage. Also es geht manchmal so einfach.
Fantastisch. Ja, und so muss es, das ist dieser Feedback-Loop, von dem ich spreche.
Genau.
Ganz, ganz schlimm, wenn du den nicht hast als Führungskraft, dann erhöht sich nämlich dein Druck furchtbar. Und dann fängt man an zu micromanagen, blöde Fragen zu stellen. Und wie wir aus der Psychologie wissen, unter Druck erhöhen sich alle unsere guten Eigenschaften und unsere schlechten.
Mhm.
Uiuiuiui. Und wenn du schon so als schlechte Eigenschaft hast, dass du dann eben doch vielleicht mal eher so in einer aggressiven Fragestellung bist, dann kannst du davon ausgehen, dass unter Druck du dann eben auch mal deine Assistentin irgendwie anpisst und sagt, hören Sie mal hier. Oh, und dann ist auf einmal die Stimmung natürlich wirklich verdorben, klar.
Und wenn jetzt dieser Druck, wir bleiben mal bei dem Beispiel, der Druck von der Führungskraft kommt jetzt auf uns Assistenz. Du hast im Vorgespräch etwas gesagt zum Thema Selbstgespräche unter Druck. Was meinst du damit genau? Was ist das? Kannst du uns da mal kurz mitnehmen?
Also ich glaube, dass Selbstgespräche das aller Wichtigste sind, um mit sich selber gut irgendwie den Tag in den Griff zu bekommen. Das ist wirklich, du hast ständig so dein eigenes alter Ego dabei, das dir sagt, okay Saskia, jetzt machst du erstmal ganz ruhig. Okay Saskia, jetzt fangen wir mal mit dem an. Und dann machen wir das. Oder eben auch sagt so, also jetzt müssen wir erstmal 2 Minuten Luft holen. Ganz bewusst mit sich selbst ins Gespräch gehen und zwar nicht so sehr über das Was, sondern über das Wie. Wie sortiere ich mir das jetzt am besten? Fange ich mit dem Leichten an, mit dem Schweren? Da gibt es ja dann 1000 Strategien, die man machen kann. Aber der Gedanke aus der Kommunikation heraus ist, dass du durchaus mit dir selber ins Gespräch gehst. Und dann, das hilft übrigens auch, wenn man dann sich wirklich ganz klassisch am Schreibtisch oder wo man auch immer unterwegs ist, sich hinsetzt, kurz zurücklehnt und sagt, okay, wie kriegen wir denn diese Kuh jetzt vom Eis? Mit sich selber.
Ja.
Also wirklich sprich mit dir selber. Und dann manchmal auch so eine Beruhigung zu sagen, och, das schaffen wir ja noch bis heute Mittag. Oder eben auch, nee, das schaffen wir nicht mehr bis heute Abend. Beides ist ja wiederum Beruhigung. Dadurch Selbstgespräche, so komisch die manchmal klingen, die helfen, kann man übrigens laut oder leise machen, helfen extrem gut, um selber wie so eine Art Taktung für sich zu bekommen und den Druck rauszunehmen, weil man kann sich auf das, was man kann, gut verlassen. Aber dann mit sich drüber zu sagen, okay, naja, dann fangen wir doch jetzt mal damit an. Und dann machen wir das und dann machen wir das und kann man sich das auch noch aufschreiben. Ja? Deshalb finde ich, Selbstgespräche sind was wahnsinnig Beruhigendes. Die sorgen dafür, dass wir, ne, wir nennen das ja, dass unser Parasympathikus sich wieder anschaltet. Das ist dieses Nervensystem, das sagt, alles ist okay, du wirst es überleben. Das sorgt dafür, dass unsere Muskulatur sich entkrampft, dass wir ausatmen. Dann sind wir auch übrigens vom Kopf her, sind wir wieder etwas besser handlungsfähig. Das sind wir schlechter, wenn wir unter Druck sind.
Aber es gibt ja da auch ganz unterschiedliche innere Stimmen, die so in uns sind. Ne? Also du hast jetzt gerade gesagt, diese beruhigende Stimme, die uns so ein bisschen runterfährt. Es gibt ja auch diesen Antreiber, der sagt, los jetzt, das schaffst du, das kannst du. Ja, und dann gibt es ja auch noch die Kritiker.
Ja, das ist doch toll, die Stimme, die sagt, das schaffst du. Und übrigens auch der Kritiker ist ein ganz wichtiger. Der sorgt ja dafür, dass ich mich nicht irgendwie von der Klippe stürze. Was halt wichtig ist, welche Stimme überwiegt denn jetzt in meinem Kopf? Wenn natürlich der Kritiker morgens um 7.30 Uhr sich das erste Mal anschaltet und dann bis abends um 19.30 Uhr den Mund nicht hält, wird es kompliziert. Ja, also die Frage ist immer, wer sitzt denn an meinem Inneren, an meinem Tisch, bei meinem Team? Wer sitzt denn da und wer führt dort das Wort? Das ist wie in einem guten Meeting, wenn immer nur dieselbe Person redet, wenn immer nur das Marketing oder immer nur der Einkauf redet, dann sagen die anderen Abteilungen auch irgendwann mal, du Max, wir sind mehrere hier. Das ist genau das, aber ohne den inneren Kritiker, bitte, nein, der ist super wichtig. Nur wenn das der Einzige ist, der sich breit macht in deinem inneren Gesprächsraum, ja, dann wird es nichts. Ja? Und dann eben selber auch mal gucken, wer hat denn welche Gesprächsanteile bei mir. Und da kann man dann was dran tun.
Das heißt aber, um das herauszufinden, wer jetzt so diesen größten Anteil hat, muss ich ja in mich reinhören? Oder gibt es da bestimmte Taktiken, um zu sagen, so bekomme ich raus, wer jetzt eigentlich den größten Anteil hat?
Wie du richtig sagst, hör in dich rein und hör dir zu bei deinen Selbstgesprächen, bei deinen Gedanken, in Comics, da haben wir früher ja immer solche Blurbs gehabt, ja. Wenn du in einer Besprechung sitzt oder irgendwie in einem Gremium unterwegs bist, dann hör mal zu, was du eigentlich denkst. Wann denkst denn du, oioioi, das ist jetzt hier aber furchtbar oder das ist jetzt super schnell gemacht oder das geht ja gar nicht, schaffen wir nicht. Hör mal deinen eigenen Gedanken zu und schreib die auf und dann bist du relativ fix, das dauert nicht lange, da kommst du dir auf die Spur und dann merkst du schon, ey, bei mir redet den ganzen Tag eigentlich nur der Chaka. Ja, der sagt, schaffen wir und überhaupt und wunderst dich am Ende abends, dass du um 19.30 Uhr irgendwie auf die Couch fällst, zu nichts mehr in der Lage bist, ja, und dann sagst du, was habe ich heute eigentlich alles gemacht? Oder aber der innere Kritiker den ganzen Tag am Quatschen ist. Je nachdem. Und das merkst du, ich denke schon, so nach 2, 3 Tagen aufmerksam, vielleicht auch mal ein bisschen Abstand lassen dazwischendurch. Man ist ja auch, hat ja auch mal einen Tag, wo man sagt, ich bin heute gerade mit dem falschen Fuß aus dem Bett raus. Heute ist garantiert so ein Kritikertag, ja. Beim Friseur sagt man immer, ich habe einen Bad Hair Day. Ja, und man sagt, heute liegen die Haare einfach nicht. Oh. Auch das darf man ja mit einbeziehen, dass man sagt, ich sage dann immer an solchen Tagen nie das Telefon abnehmen. Weil dann fängt man an zu maulen, ohne dass irgendwas ist, hat mit mir zu tun. Also dann auch mal zwischendurch gucken, vielleicht ein bisschen der Zeit verstreichen lassen und sagen, oh, heute bin ich super, habe ich super Stimmung. Wer ist denn heute federführend? Und dann bist du da sehr schnell bei dir und dann kannst du damit arbeiten und sagen, bei mir ist ja nur ständig die eine oder die andere Rolle an. Und dann lässt du die anderen zu Wort kommen.
Okay, und das heißt aber, also ich versuche mich das ja mal bildlich vorzustellen und ich weiß nicht, ob du diesen Film kennst, Alles steht Kopf.
Der ist fantastisch. Das ist die beste Umschreibung für all das, was dann in unserem Schädel passiert.
Wahnsinn, oder? Also das Bild habe ich gerade im Kopf, nur halt nicht mit den Gefühlen, sondern mit, da sitzt der Kritiker, da sitzt der Motivator, da sitzt der Antreiber, der Entspanner. Wie bekomme ich die anderen jetzt zu Wort? Wenn der Kritiker die ganze Zeit am Sprechen ist, und das kann man übertragenerweise ja auch in ein Meeting legen, wenn man sagt, ey, du bist die ganze Zeit nur am Meckern. Was mache ich als Assistenz jetzt?
Kannst du ganz unterschiedlich machen. Du kannst die wirklich von vornherein sagen, ich lade dich gar nicht erst ein. Das ist das eine. Also ich schließe dich aus. Ich kann dann natürlich die Rolle anders beschäftigen. Das halte ich immer für sehr sinnvoll, wenn du sagst, also Kritiker, du guckst heute mal bitte nicht auf mich, du guckst heute mal bitte nur auf den X oder den Y. Also gib dem eine Funktion. Also das heißt nicht Energie unbedingt verschwenden, sondern schon sagen, mach mal das oder das. Dann, je nachdem, ne, wie deine Anteile so ein bisschen verarbeitet sind, dann gibt es eine gute Möglichkeit, indem du sagst, Leute, wir sind hier eine demokratische Veranstaltung und ich bin hier die Chefin am Tisch und ich sage jetzt erstmal, heute beginnt bitte der und der. Wohlwissen, alle dürfen zu Wort kommen. Da darf man sich selber auch als inneren Meetingtisch verstehen. Ja, das hilft dann. Meist, unumwunden gesagt, das regelt sich oft viel schneller, als man denkt. Also die inneren Anteile sind alle nicht so widerstrebend. Die sind nicht so widerspenstig.
Die hören schon auf mich dann, wenn ich anfange, mit denen zu sprechen.
Ja, die sind ja schon eine Weile bei dir. Also die kommen ja nicht einfach mal so, ne? Die hast du ja schon länger bei dir. Oftmals nutzen wir sie eben nur verkehrt, indem wir zum Beispiel, ich halte das für einen großen Fehler, wie gesagt, den inneren Kritiker, den versuchen wir zu verbannen. Sagen, der muss jetzt weg. Nee, ich halte es für sinnvoll, wenn der innere Kritiker durchaus regelmäßigen Urlaub bekommt. Das schon. Aber warum soll ich ihn denn ausschließen? Der ist überlebensnotwendig.
Ja, der hat eine wichtige Funktion für uns, ne?
Ja. Absolut, ja. Ja, also die Abwechslung ist hier das Wichtige. Und manchmal, es gibt Tage, da tut dir der innere Kritiker gut und es gibt Tage, da tut er dir überhaupt nicht gut. Und das eine ist das andere eben nicht. Und das für sich selber zu erkennen, heute ist so ein Tag, dann weißt du oftmals, ne, wenn es eh so ein Tag, wo der innere Kritiker schon irgendwie auf dem Tisch tanzt und dann kommt ein kleines, völlig unwichtiges Ding von außen. Und dann geht es nur noch southwards. Dann wird es nur noch schlimmer. Das ist dann wie in so einer Kaskade. Und abends denkst du, oh Gott, ich bin der allerschlechteste Mensch von der Welt.
So, bleiben wir genau bei diesem Beispiel, Katja.
Ja.
Ich habe einen Kritikertag. So, mein Kritiker ist ganz groß und ich bin sowieso gestresst, weil von allen Seiten auf mich was zukommt. Und jetzt kommt noch meine Führungskraft und sagt, hast du an das und das gedacht? Wie kann ich das jetzt kommunizieren, wirklich mit Worten, dass es weder gestresst oder angespannt oder ähnliches klingt? Weil in dem Moment ist ja nicht die Führungskraft das Problem, sondern das, was ich habe.
Erstmal sofort einfach nur Ja sagen. Hier, das ist eine ganz simple Geschichte, Ja sagen. Sage einfach Ja. Wurscht, ob du das jetzt gemacht hast, ob der innere Kritiker jetzt schon gesagt hat, oh Gott, schaffen wir alles gar nicht, oder jemand sagt, habe ich vergessen. Sag einfach Ja. Nur, das ist ganz interessant, dass das Ja öffnet dir einfach die Tür.
Okay.
Selbst wenn du selber weißt, nee, habe ich ja noch gar nicht, weiß ich ja noch, dein Inneres sagt tausend andere Dinge. Sage nach außen und nach vorne einfach Ja. Aber auch nicht mehr. Will nicht dienstleistend sein müssen. Ja, habe ich schon, weil dies und jenes und tralala und Hauptsache, nee, sag einfach nur Ja, Punkt, Pause. Wart dann einfach mal und nutze es auch für dich selber, um dann erstmal innerlich wieder sortieren zu können. Okay, habe ich eigentlich noch nicht gemacht oder bin ich vorhin stecken geblieben oder habe ich noch nicht ganz zu Ende gemacht oder ich weiß erst die Hälfte, die andere Hälfte an Infos fehlt mir noch, was es auch immer ist. Aber sage erstmal nur dieses eine Wort. Ja, Punkt. Vermeide zu erklären. Und dann wart mal, was passiert. Wirkt Wunder. Nimmt Druck.
Wie löse ich das dann auf, wenn ich merke, okay, er hat jetzt gesagt, ist das und das schon erledigt? Ich sage ja, dann sage ich, nee.
Eigentlich? Dann sagst du einfach erstmal ja, weil du gewinnst Zeit, du gewinnst Gelegenheit, du gewinnst Türöffner. Du gewinnst die Gelegenheit zum Beispiel zu sagen, ich komme in 10 Minuten mit den mir zur Verfügung stehenden Details zurück. Keine Ahnung, das war jetzt eine Formulierung. Du schaffst, wichtig ist doch beim Druck rausnehmen, dass du dir selber Raum schaffst. Und jetzt in diesem Fall schafft dir dieses Ja den Raum, ein paar Minuten, eine halbe Stunde, je nachdem, weiß ich nicht, das dann nachzugucken, nachzuvollziehen. Und dann ist immer noch genug Raum zu sagen, es ist noch nicht ganz vollständig, lieber Chef. Naja. Ja, auch das ist übrigens eine eigene Erwartungshaltung. Die Erwartungshaltung von Chefs ist viel seltener dass etwas perfekt und vollständig sein ja. muss, sondern die Erwartungshaltung ist vielmehr vertrauensvoll, immer auf dem Stand der Dinge zu sein. Auch das darf auch mal was Unperfektes sein. Das ist völlig okay.
Und vor allem dann auch zu wissen, woran liegt es, ne? Was kann man vielleicht selber noch machen als Führungskraft oder...
Genau. Wir haben jetzt hier, wir müssen heute noch bis 17 Uhr warten, ab 18 Uhr habe ich dort einen Zugang, keine Ahnung. Mhm. Das sind das ja auch technische Sachen, ja, die installieren gerade ihre Telefonanlage, die sind erst ab 15.30 Uhr wieder erreichbar, die arbeiten dienstags gar nicht. Es sind oftmals so technische Dinge. Dort habe ich ein Ticket gezogen, weiß ich nicht, bei dem Service und die kommen zurück und die haben eine Bearbeitungszeit von. Okay, das ist dann vielleicht nicht schön, hilft aber. Ja. Manchmal hilft es schon einfach, wenn man hört oder wenn man weitergibt. Es ist gerade bei uns besonders stressig, aus welchem Grund auch immer. Mhm. Wir bearbeiten zurzeit 20% mehr Anfragen als im vergangenen Monat. Ach, das nimmt schon auf so einer Webseite mal den Druck. Das ist also einfach. Das kann man doch mal sagen. Das ist ja kein Gerichtsurteil. Ja.
Das stimmt. Das Spannende ist, ich gebe in meinen Workshops immer mit, dass Assistenzen Nein sagen sollen. Also in Richtung von Aufgaben auch mal Nein zu sagen, nicht alles anzunehmen oder auch zu sagen, ich mache das später oder jetzt nicht. Also genau das Gegenteil. Aber viele Assistenzen kommen dann auch und sagen, ich kann doch nicht Nein sagen.
Nein ist ein ganzer Satz, sagt meine Kollegin immer. Nein ist ein ganzer Satz. Wichtig ist hier natürlich, also zumindest mir als Kommunikationstrainer ganz besonders wichtig, die Tonalität. Es gibt natürlich das pissige Nein der Assistenz. Das will natürlich keiner hören. Ja, natürlich nicht. Logisch, weil das klingt unfreundlich etc. Aber der Gedanke, ich schütze mich selbst, indem ich sage, ich mache, so wie du richtig sagst, die Umschreibung, dafür habe ich heute Nachmittag Zeit.
Ja.
Das ist besser. Ja, das ist wunderbar. Ja. Damit bleiben alle übrigens, das ist auch immer ganz wichtig, in ihrem eigenen Wert. Dafür habe ich heute Nachmittag Zeit, das sagt der Führungskraft, ich kümmere mich um dich, sagt aber auch, ich kümmere mich in meinem eigenen Tempo. Und dann wird ein Schuh draus. Ja, und dann delegiere ich übrigens auch an mein eigenes Hirn. Oh ja, okay, ich bin in der Lage, das gut zu strukturieren, du bist heute Nachmittag, bin ich dafür da. Und dann ist wiederum Druck raus. Logisch, wenn ich zu allem Ja sage, baue ich mir selber einen Wahnsinnsdruck auf. Klar.
Und das ist, glaube ich, so das Wichtige, ne? Also diese Klarheit auch zu schaffen, diese Klarheit auch zu kommunizieren. Und wenn ich auf die Zeit gucke, Katja, wir könnten noch ewig sprechen, aber letzte Frage, bevor wir zum Outro kommen tatsächlich schon. Kennst du oder kannst du uns Formulierungen mitgeben, die wirklich eine Klarheit der Assistenz ausdrücken? Also dieses Thema... Darum kümmere ich mich heute Nachmittag beispielsweise.
Ist so ein Satz, ja. Den würde ich, also setz bitte die eigene Zeit an. Darum kümmere ich mich dann und dann. Dafür mache ich mich morgen verantwortlich. Das frage ich immer, vielleicht den Satz kann ich dir nicht sagen, aber was immer ganz hilfreich ist, wenn ich ein konkretes Verb einbaue. Darum kümmere ich mich. Dafür übernehme ich morgen die Verantwortung. Das schaue ich jetzt gleich nach. Nachschauen, kümmern, Verantwortung übernehmen. Je präziser dieses Verb, das ist vielleicht eine wichtige Regel, je präziser das Verb, desto genauer kann am Ende nachgeprüft werden, habe ich mich gekümmert, habe ich nachgeschaut. Da sind wir viel spezifischer, viel konkreter in dem, was Assistenzarbeit eigentlich ausmacht. Und damit auch wiederum nehme ich mir selber den Druck. Ich wollte es ja nur nachschauen. Ich wollte es ja nicht ganz bis zum Ende machen. Zum
Beispiel. Und es waren auch alles Ich-Botschaften. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig.
Ja, wenn ich Wir-Botschaften habe, so unter dem Motto, wir als Team kümmern uns, dann ist es auch so. Klar, ja, ich hole mir hier noch zwei weitere Kolleginnen ins Boot und wir kümmern uns gemeinsam darum. Na klar. Auch das ist ja übrigens, sorgt ja für Klarheit. Oh, da müssen jetzt noch überhaupt erstmal zwei Personen angesprochen werden, bevor wir zu einem Ergebnis kommen. Ist doch super, weiß ich doch als Führungskraft im Kopf, wird einen Moment dauern.
Weil man es ja selber als Führungskraft genauso macht.
Genau, du würdest es ja genauso machen. Ja,
Ja.
Moment, man muss ja mal anrufen, weiß ich nicht, ob die da sind oder eine Mail schreiben und muss erstmal warten, ob ich eine Antwort bekomme. Ja.
Und wenn wir bei den Führungskräften sind, was möchtest du denn Führungskräften mit auf dem Weg geben, also im Zusammenhang mit der Zusammenarbeit mit der Assistenz?
Erstmal Augen auf bei der Assistenzwahl. Also das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wir lassen uns ja oft davon leiten, was eine Assistentin kann. Wir fragen nach Tools und all solchen Sachen. Ich empfehle da sehr, sehr viel mehr danach zu gucken, wie geht diese Assistenz mit mir auf die Tanzfläche? Ja, wo ist diese Assistenz in ihrem eigenen Doing und Thinking und wo ist sie für mich da? Also auch diese Stelle zwischen, wie sehr macht die, was ich will und wie sehr bringt die ihre eigenen Sachen ein? Das ist ganz wichtig. Ja? Ich brauche keinen Befehlsempfänger. Meistens brauchen wir Assistentinnen, die wirklich das klassische deutsche Bankmotto, nee, Vereinsbank hießen die früher, mitdenken, die und dann das dann auch sagen können. Ja, die sagen, ich folge Ihnen in Ihrem Gedanken, ich folge dir in deinem Gedanken und ich weiß, aber da brauchen wir das und das und das. Und dann glaube ich, dass es am wichtigsten ist, dass ich wirklich meinem Bauchgefühl vertrauen kann und sagen kann, ist das eine Person, mit der ich auch in abseits des täglichen im Gespräch mal führen kann, der ich auch vertrauen möchte. Und wenn ich als Assistenz auf der anderen Seite das demonstrieren kann, dass mir das gelingt bei meiner Führungskraft, dann steht einer guten Partnerschaft, glaube ich, nichts im Weg.
Ja, spannend. Und ich glaube auch, das zeigt ja auch so, wie du es beschrieben hast, jede Person ist anders und deswegen passen auch nicht jede Assistenz passt zu jeder Person. Man muss halt immer schauen, okay, welche Stärken hat die Person vielleicht auch? Wie kann die das andere ausgleichen? Das finde ich auch immer ganz spannend zu beobachten.
Beispiel, ich brauche ganz selten jemanden für vorne, ich brauche jemanden für hinten. Ich
Ja.
bin schlecht im Aufräumen, im Sinne von Rechnungen, dritte Stelle hinterm Komma. Das ist ganz furchtbar für mich. Excel-Dateien, ja, um Himmels Willen, kann ich nicht, will ich nicht. Aber wenn also das war für mich ganz wichtig bei der Wahl zum Beispiel jetzt meiner Assistentin, dass ich der gesagt habe, kannst du Excel? Und dann sage ich einfach nur, ich brauche eine Übersicht von XYZ und dann weiß ich, du
Ja,
kommt. Ja.
dann
Und
funktioniert
würde ich
das.
aber nie auf die Idee kommen, also selber zu sagen, ich brauche aber nicht unbedingt eine Assistentin, die, weiß ich nicht, Public Speaking kann. Das kann ich selber. Also das ist schon auch immer eine ganz wichtige Sache, dass man seine eigenen Stärken, seine eigenen Schwächen eben auch hier ergänzt.
Sehr spannend. Katja, wir kommen schon zur Abschlussfrage, denn der Wunsch war immer, dass die Folgen nicht zu lang werden, damit man das auch gut zwischendurch hören kann. Aber natürlich möchte ich von dir wissen, was hat dich als letztes inspiriert? Das kann ein Buch sein, eine Person, ein Podcast, ein Ort, was auch immer dir einfällt. Was war es bei dir?
Was jeden Tag so viele kleine und große Dinge, die inspirierend sind. Lass mich, bevor ich Beispiele nenne oder ein Beispiel nenne, ist mir wichtig, dass wir da viel stärker hingucken, dass wir viel stärker uns auch öffnen für dieses Gefühl. Ja, zu sagen, da gibt es Dinge auf der Welt, die super spannend sind, die uns beeinflussen. Wir sagen auch so oft, die müssen uns weiterbringen. Das müssen die aber gar nicht immer. Manchmal sind es einfach nur gedankliche Öffner. Ja? Und in meinem Fall, ich bin ja ein großer Cineast, bin ja ein ganz großer Redenreder. Das ist jetzt nicht das Letzte, was mich inspiriert hat. Aber ne, wenn wir gucken, wie Impact funktioniert, wie Wirkung funktioniert, dann empfehle ich euch, du kannst gerne in die Shownotes schreiben, empfehle ich euch die Eröffnungsrede von Sir David Attenborough bei der Klimakonferenz in Glasgow. Die ist schon ein paar Jahre zurück. In der Zwischenzeit hatten wir dann noch Paris. Aber da ist nochmal auf so eine ganz, und Attenborough, der ja nun wirklich einer der authentischsten Erzähler ist, die es überhaupt gibt, über die letzten Jahrzehnte uns die Ozeane und die Natur nahegebracht hat, wie er dort zu den wirklich den Klimapolitikern der versammelten Welt ans Herz gelegt hat, sich um Umweltthemen nicht nur zu kümmern, sondern sie umzusetzen, das ist absolut beispielgebend, inspirierend. Eine der besten Reden, die jemals geredet worden ist.
Wow. Ja, das werde ich mir erstmal selber noch anschauen und dann auf jeden Fall in die Shownotes packen. Vielen Dank. Das finde ich auch immer so spannend, weil es sind so unterschiedliche Themen, was du ja auch gesagt hast, uns inspirieren so unterschiedliche Sachen. Und ich hoffe natürlich immer, dass diese Folgen die Assistenzen inspirieren, weiterzumachen, ja zu sagen, nein zu sagen und dem Druck vor allem mit Selbstgesprächen dann auch anzugehen.
Pass mal aus, das ist wirklich also Gold wert.
Ja.
Redet mal mit euch selber und zwar wirklich im wertschätzendsten Sinne. Seid euer eigener Partner. Ja, das ist schon so.
Ich bin sehr gespannt. Ich danke dir auf jeden Fall, Katja, dass du dir die Zeit genommen hast und bis ganz bald.
Bis die Tage. Danke, viel Spaß euch.
Und das war es schon wieder mit dieser Folge Fokus Assistenz, dem Podcast für alle, die Zusammenarbeit auf Augenhöhe leben wollen. Und wenn dir diese Folge gefallen hat, dann freue ich mich riesig über deine Unterstützung. Wie du unterstützen kannst? Abonniere den Podcast, damit du keine Folge verpasst. Teile diese Folge mit Kolleginnen, Führungskräften und anderen Assistenzen, für die das Thema spannend sein könnte. Und wenn du magst, hinterlass gerne eine Bewertung, denn das hilft, dass der Podcast auch gefunden werden kann. Du hast Fragen, Feedback, Anregungen oder vielleicht auch Themenideen für eine weitere Staffel? Dann schreib mir gerne auf LinkedIn oder über meine Website. Ich bin sehr gespannt, was dich gerade beschäftigt und vielleicht ist dieses Thema ja auch schon bald Teil einer neuen Folge. Alle Informationen, Links und weiterführende Inhalte findest du wie immer in den Shownotes. Danke, dass du dabei warst und mit mir gemeinsam den Fokus auf die Assistenz legst. Bis zur nächsten Folge.